es ist an. Die letzten beiden Male habe ich das mal vergessen einzuschalten, mich gefragt, warum das Ding nicht geht. Ich sag's, wie es ist. Guten Morgen. Ich bin aufgeregt. Und ich wiederhole mal, was der Tobi gerade zu mir gesagt hat. Der Tobias sagte gerade zu mir, Gottes Segen für dich. Und ich sage, ich hab's nötig. Und er sagt, ja, bei dem Thema auf jeden Fall. Probieren wir es mal. Bitte nicht erschrecken, dieses Foto ist nicht das Thema des Gottesdienstes und unabhängig davon, wofür dieser Aufkleber steht, es ist mir am Freitag vor die Linse gekommen, als ich mein Wochenende begonnen habe. Dort steht, kein Vergeben, kein Vergessen, kein Schlussstrich. Und das Thema des heutigen Gottesdienstes ist, wie Christen leben sollen, was macht einen Christen aus? Und ich habe gedacht, das ist nicht das, was einen Christen ausmachen soll. Das Textwort für den heutigen Gottesdienst finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 13, in den Versen 1 bis 3. Man könnte auch weiterlesen, machen wir aber heute nicht. Die Überschrift dieses Textwortes ist, wie Christen leben sollen. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie, wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhöhnt, die verhört oder misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Bevor wir einsteigen, müssen wir vielleicht kurz klären, was das für ein Textwort ist und wer das eigentlich sagt. Der Verfasser des Hebräerbriefes ist weitestgehend unbekannt. Wenn man sich damit beschäftigt, Theologen haben das gemacht, steht fest, dass die Art und Weise, wie er verfasst ist, die Worte, die verwendet wurden, nicht auf Paulus hindeuten. Man geht aber trotzdem davon aus, dass diese Person, die den geschrieben hat, sich sehr gut mit dem Judentum und auch mit dem christlichen Gedanken beschäftigt. Zeitlich gesehen befinden wir uns ungefähr 60 bis 70 Jahre, nachdem Jesus in den Himmel gefahren wurde. Das heißt also, es gab immer noch Zeitzeugen. Es gab immer noch Leute, die Jesus sozusagen miterlebt haben. Es hat sich also alles nach Jesus abgespielt. Es ist einige Zeit ins Land gegangen. Und genauso wie man heute vielleicht beim Krieg noch von Zeitzeugen spricht, gab es auch zu dieser Zeit noch Leute, die wussten, wer Jesus war. Und inhaltlich beschäftigt sich der Hebräerbrief grundsätzlich nicht nur hier an dieser Stelle mit Christen, die müde geworden sind, die es leid sind. Stellt euch das vor, Jesus ist fort, seit so langer Zeit schon. Und ihr fragt euch vielleicht, was soll aus seiner Lehre werden? Wo ist er jetzt? Was mache ich jetzt damit in meinem Alltag? Was bedeutet das denn noch für mich? Ich stehe hier. Und vielleicht ist das ein Gedanke, den ihr auch gut nachvollziehen könnt in der Situation, wo ihr steht. Heute lebt niemand mehr, der Jesus gesehen hat in seiner Person. Wir leben in einer ganz ähnlichen Situation. Wir leben auch in dieser Zeit, wo so viel los ist. Und fragen uns, Herr, wo bist du? Und deswegen ist dieses Textwort für mich nicht nur ermahnend, sondern auch tröstlich. Denn diese Leute, die Christen, die das damals gepredigt bekommen haben, hatten es offensichtlich nötig. Und wer von uns würde nicht vielleicht sagen, dass wir es nötig haben, ermutigt zu werden? Das, was ihr da seht auf dem Bild, ist eine Drohne. Es ist eine aus dem Hobbybereich, man kann das ganz gut sehen, die hat vorne eine Kamera dran und genau so wie dieses Ding da eine Kamera dran hat, ist das heute moderne Kriegsmaschinerie. Es gibt Geräte, die fliegen alleine, sie können Stockwerke zählen, um das Projektil genau dorthin zu bringen, wo es hin muss. Fehlerquote, Fehlanzeige, das Ding trifft immer. Wir können davon ausgehen, dass heutzutage, jetzt in diesem Moment, jeder siebte Christ verfolgt wird. Das ist eine Zahl von Open Doors. Das sind 380 Millionen Menschen weltweit. Jedes Jahr, es ist bald wieder soweit, beschäftigen wir uns damit mit verfolgten Christen. Und verfolgt sein bedeutet nicht immer nur, um sein Leben zu fürchten. Verfolgt sein bedeutet auch, kritisiert zu werden. Verfolgt sein bedeutet auch, öffentlich lächerlich gemacht zu werden. Verfolgt sein bedeutet vielleicht auch, dass meine Gemeinde oder irgendeine Gemeinde finanziell so schlecht dasteht, dass sie schließen muss. Weil man beispielsweise den Priester nicht mehr bezahlen kann, weil man beispielsweise die Miete für das Gebäude nicht mehr bezahlen kann. Und auf diese Art und Weise wird das Thema Verfolgung vielleicht greifbarer. Weil man sich denken kann, hey, irgendwas läuft hier gerade nicht. Und wir, die wir hier sitzen, sind wir verfolgt? Würdest du sagen, dass dein Glaube in Gefahr ist? Dass er eingeschränkt ist? Vielleicht nicht verfolgt, aber vielleicht einigen wir uns auf das Wort Bedrängnis. Er ist bedrängt. Hass auf Religionen ist allgegenwärtig und ich habe ein gutes Beispiel dafür, wie schnell das hochkochen kann. Ich war neulich auf Dienstreise in Köln und wir haben den ganzen Tag irgendwie gesprochen und verhandelt und in dieser Gruppe war auch jemand, der hieß Alexander. Alexander ist ein Ukrainer und ich habe Alexander als jemanden kennengelernt, der sehr nett ist, aber der einem auch sofort sagen muss, dass er gläubig ist. Unabhängig davon, ob die Situation das hergibt, ob du das hören willst, ob das gerade in die Situation passt. Und er ist jemand, der kommt immer zu einem und sagt, ich möchte mit dir über deinen Glauben reden. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte den ganzen Tag gesprochen. Auf Englisch. Mit Leuten, die mit Glauben so richtig gar nichts zu tun haben. Und ich saß abends in der Hitze, in der Kneipe, wir saßen alle zusammen und ich sah hinten, wie Alexander aufstand und auf mich zuging. Und ich dachte, nein, das passiert jetzt nicht. Ich möchte dieses Gespräch jetzt nicht führen. Und er kam. Ich möchte mit dir über deinen Glauben reden. Okay, habe ich gedacht, wenn das jetzt hier am Bach ist, dann müssen wir das machen. Und dann stand der Nächste auf. Und ich kürze es ab, ich hatte plötzlich 3 Leute um mich herum sitzen. Und der Konsens war, Religion ist das große Übel der Welt. Und während wir da so sprachen und diskutierten und so weiter, das waren natürlich auch alles Leute, die seit 20, 30 Jahren gar nichts mehr sich informiert hatten, was in Kirche oder Glaube überhaupt los ist. Die hatten alle ihre Meinung, das war völlig klar. Religion ist die Pest. Und wir sprachen und plötzlich stand einer auf und sagte, ich kenne im Judentum eine Tradition, wo die Frauen gezwungen sind, sich die Haare abzurasieren und wieder eine Perücke aufzusetzen und marschierte weg. Völlig, völlig irre. Und das alles, während wir da saßen und einer trank ein Bier nach dem anderen und ich dachte so, was passiert denn jetzt hier gerade? Und dieses Gespräch, das war so on fire, das war so geladen, dass ich zwischenzeitlich echt nur gedacht habe, Herr, du musst mir jetzt dein Wort geben, wenn ich jetzt hier irgendwas Wertvolles zu beitragen soll in diesem Haifischbecken. Und ich kann euch nicht sagen, ob dabei was rausgekommen ist. Wirklich, kann ich nicht sagen. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel, wie man zack, zack, plötzlich in schwierige Situationen geraten kann. Und ich habe das als Bedrängnis empfunden. Das war nicht angenehm. Es war schon beklemmend für mich, wie der hinten am Horizont aufstand und auf mich zugang. Und ich sah es kommen, dieses Ding. Und vielleicht habt ihr das aus dem familiären Kontext ganz ähnlich. Oder in der Schule, dass ihr plötzlich merkt, das kann jetzt unangenehm werden. Da werde ich vielleicht verfolgt. Und die Frage ist, was ist mit dir? Welche Rolle spielt dein Glaube für dich? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Diese Frau, dieses Mädchen sitzt alleine dort. Und heute Morgen geht es um Faktoren, die dazu führen können, dass wir uns von Gott trennen. Dass wir uns von seiner Gemeinde trennen. Und heute gibt es vielerlei Faktoren, die dazu führen können, dass das passiert. Vielleicht gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit von Glaube an sich. Ich rede gar nicht von Religion. Aber wo wir vielleicht vor 20 Jahren noch irgendwie kritisch beäugt wurden, weil dass wir zu einer religiösen Gemeinschaft gehören, ist es heute egal. Es ist den Leuten egal. Es ist bedeutungslos für sie, aber vielleicht nicht für dich. Zeit und Arbeitsdruck führen auch dazu, dass man ja ständig abgelenkt wird davon. Die konstante Orientierung auf mich selbst, da kommen wir später noch zu, aber vielleicht auch ganz nah Enttäuschung in der Gemeinde, fehlende Beziehung zu Gott oder einfach auch das Sterben der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass du für dich persönlich, ohne das laut aufzusagen oder zu schreiben, weißt, wo du stehst. Was ist mit dir und deinem Glauben in dieser Zeit? Was sagst du, wenn du so angefochten wirst? Oder hast du deine Meinung zu? Was ist denn deine Meinung zu Glaube in dieser Zeit? Und wenn wir zurück auf das Textwort gehen heute Morgen, dann sehen wir drei Faktoren, die aufgelistet werden als mögliche Fallstricke. Fehlende Zuneigung und Liebe für andere Christen. Fehlende Sorge um den Ehepartner. Sorgen um Geld. Fehlendes Vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und da müssen wir uns fragen, wo stehen wir da in dieser Liste? Wo stehe ich da? Ist das vielleicht irgendein Punkt, wo ich eine Achillesferse habe, wo ich verletzbar bin? Verfolgung bedeutet auch, dass meine Gemeinde vielleicht kurz davor steht, geschlossen zu werden. Vielleicht einfach nur aus finanziellen Gründen. Und die Frage ist, sprechen wir mit solchen Leuten, von denen wir wissen, dass sie am Limit sind? Sprechen wir noch über den Glauben? Oder sprechen wir die ganze Zeit über das Problem? Und je länger wir miteinander unterwegs sind, desto schwieriger wird das. Denn wir kennen uns, vielleicht schon seit Kindestagen. Wir kennen die Probleme des anderen und wir müssen uns die Frage gefallen lassen, berührt mich das noch? Es gibt Krankheiten, die sind bekannt, dass sie nicht mehr geheilt werden können. Berührt mich das noch, wenn jemand in der Gemeinde sagt, ich habe diese Schmerzen? Ich kriege die nicht mehr weg. Ich merke die vielleicht bei jedem Schritt. Neulich ist bei uns jemand verstorben in der Gemeinde, der hat gesagt, ich kann das nicht mehr hören. Ich will über dieses Thema nicht mehr sprechen, denn es wird sich nicht mehr ändern, solange ich lebe. Aber manchmal, nicht jedes Mal, aber manchmal will ich einfach sagen, ich habe diesen Schmerz. Und wie viel Liebe ist dann noch in uns, das zu hören, obwohl wir das vielleicht schon so, so oft gehört haben. Vielleicht auch in der Partnerschaft, in der Ehe. Wenn der Partner an einem bestimmten Punkt ist, an dem er einfach nicht vorbeikommt. Und ich denke, wir könnten diese Beispielliste unendlich weiterspinnen. Wir kennen dieses Gefühl, dass in uns so dieser Gedanke kommt, oh, nicht wieder dieses Thema. Genau wie ich in dieser Kneipe mit dem Arbeitskollege. Oh, ich möchte jetzt gerade nicht über meinen Glauben sprechen. Und all diese Sachen zahlen ja eigentlich auf das Thema Liebe ein. Und das ist so eine Sache mit der Liebe. Für den anderen. Liebevoll zu sein und immer wieder daran erinnert zu werden, auch hier heute Morgen, dass wir alle liebevoll miteinander umgehen sollen. Und das ist eine Herausforderung. Denn es gibt Phasen im Leben, sorry Sarah, wir haben heute Hochzeitstag, es gibt Phasen im Leben, da denkt man nicht an den Hochzeitstag, wenn man verheiratet ist. Es gibt Phasen im Leben, da ist der beste Freund nicht der beste Freund. Auch länger nicht. Boah, ey, und wenn man dann gefragt wird, kannst du noch dieses oder jenes tun, dann kommt man vielleicht auch an den Punkt, dass man sagt, boah, ich möchte das jetzt gerade nicht. Und dann fällt das schwer. Dann fällt das schwer, liebevoll zu sein, dem anderen einen Liebesdienst zu tun. Obwohl der Partner Gottes Geschenk an uns ist. Genauso wie der beste Freund, genauso wie das Gemeindemitglied von der Gemeinde, zu der wir zugehörig sind. Es sind Geschenke an uns. Und es ist auch normal, dass dieser Blick verloren geht hin und wieder. Aber die Bibel hat auch die Aufgabe, uns, jeden von uns, immer wieder da neu dran zu erinnern. Denn egal, wo du dich da wiederfindest und vielleicht auch nicht, wir kommen alle irgendwann an den Punkt, wo wir merken, das kann ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Corrie ten Boom kennt, die letzten Endes diesen KZ-Aufseher wieder getroffen hat in so einer Selbsthilfegruppe. Den KZ-Aufseher, der ihre Schwester misshandelt hat. Und was daraus passiert ist. Wir müssen nicht so weit gehen bis zu solch einem Beispiel. Aber wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir merken, das ist jetzt hier gerade eine Grenze. Ich kann da jetzt gerade nicht liebevoll mit umgehen. Und an diesem Punkt müssen wir kurz anhalten und sagen, was haben wir denn dann da für Möglichkeiten? Und manchmal ist es einfach nur ein Gebet. Manchmal ist es einfach nur ein Gebet zum Gott, dass wir sagen, Herr, ich kann das jetzt gerade nicht. Und wenn man sich jetzt mit den 10 Geboten beschäftigt und alles, was da drin steht, dann kommen wir trotzdem immer wieder unten drunter an dem Strich, wo steht Liebe. Und Jesus hat dazu etwas gesagt. Ich überspringe eine Folie. In Johannes 13, in den Versen 34 bis 35 steht, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich habe mich gefragt, ob ich diese Liebe habe. Ob man mich daran erkennen kann, dass ich zu Jesus gehöre. Ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber mein Gefühl ist, dass es noch nie so in Ordnung war, gesellschaftlich gesehen schlecht über Politiker zu sprechen, wie zu dieser Zeit. Völlig selbstverständlich. Da werden in WhatsApp-Status-Nachrichten gepostet, wo aufgerufen wird, irgendwas zu wählen, wo wieder irgendwas Neues zitiert wird, was irgendjemand gesagt hat. Das ist gesellschaftlich anerkannt. Das macht man so heutzutage. Und gleichzeitig wünschen wir uns ja eigentlich schon, dass jetzt eine Gesellschaft heranwächst, die wieder mehr Respekt hat, die sich wieder mehr an Regeln hält und so weiter und so fort. Und ist das dann nicht ein krasser Gegensatz, wenn wir es uns erlauben, genau das nicht zu tun? Wenn wir es uns erlauben, schlecht öffentlich über andere Leute zu sprechen, das muss man erstmal sacken lassen. Denn das hier ist ganz bestimmt keine Moralpredigt. Ich kenne das. Bei mir auf der Arbeit kommt ständig irgendjemand zu mir. Hast du schon gehört, was der Chef jetzt wieder gemacht hat? Manchmal ist es das einfache Wort Ja oder Nein, um demjenigen Recht zu geben. Das ist mir nicht fern. Wie problematisch ist das? Denn ich habe natürlich auch eine Meinung. Also ich finde selbstverständlich auch nicht alles richtig, was gerade passiert. Aber wie kann man da liebevoll miteinander umgehen? Und das finde ich sehr herausfordernd. Es ist aber sehr krass auch dargestellt in diesem Textwort, dass man uns daran erkennen wird, dass wir mit solchen Situationen liebevoll umgehen. Und deswegen, das ist jetzt hier kein Bootcamp, keine Schulung, kein Lehrgang, wie man das alles erreichen kann. Aber es ist vielleicht ein Startpunkt für uns alle, nochmal neu darüber nachzudenken, was denn eine richtige Reaktion wäre, wenn uns wieder so etwas vor die Flinte läuft. Dass man sagt, es tut mir leid, ich kann da jetzt gerade nicht liebevoll drauf reagieren. Das ist natürlich auch irgendwie strange. Das finden die Leute komisch, wenn wir sowas sagen. Das ist schon klar. Aber irgendwie müssen wir es schaffen, aus dieser Situation rauszukommen. Die Leute, die aus meiner Gemeinde sind, mögen es mir verzeihen. Ich habe es schon oft erzählt, aber auf dem Nachbarschaftsfest hatten wir auch diesen einen Typen. Das ist schon ein paar Jahre her. Es war alles schön, der Vorgarten war gemacht, die Zelte standen da, die Kinder spielten. Er hatte sein Bier in der Hand und rief dann plötzlich, Merkel muss weg. Und jemand anders rief dann, genau, so nach dem Motto. Wir kommen in diese Situation. Auch hier, auch in jeder anderen Gemeinde. Aber die Frage ist für dich ganz persönlich, wie gehst du liebevoll damit um? Mir ist das nicht gelungen an diesem Nachmittag. Ich habe mich dem ausgeliefert und habe mich diesen Emotionen hingegeben, die da in mir hochkamen. Und wenn du so etwas Ähnliches hast, dann erinnere dich daran, dass wir aufgefordert sind, liebevoll zu sein. Wir hatten früher einen Ältesten bei uns in der Gemeinde, der ist schon lange tot. Das war auch einer, der stand im Beruf immer vielen Leuten gegenüber und der hat in irgendeinem Gottesdienst hat er mal gesagt, wenn du zu jemandem gehst und willst ihm etwas sagen, willst Kritik äußern, dann frag dich vorher, hast du denjenigen lieb? Und wenn du ihn nicht lieb hast, dann sag ihm nichts. Liebe bedeutet ja nicht zwangsläufig, ihn zu umarmen. Liebe bedeutet auch nicht, mit ihm einer Meinung zu sein, sondern Liebe bedeutet, ihm wertschätzend entgegenzutreten, selbst wenn er das gerade nicht kann. Und das ist für mich Jesu Gebot aus diesem Textwort. Wir sind nicht Jesus und wir haben nicht Gottes Macht, so wie er, aber wir haben seinen Geist. Und wir dürfen uns daran neu erinnern, wenn uns jemand so entgegentritt, dass wir sagen, boah, ich würde am liebsten jetzt gerade richtig aus der Haut fahren. Dass wir das nicht tun, sondern uns daran erinnern, was sein Gebot an uns ist. Und trotzdem den Moment zu finden, wo man dann vielleicht in Ruhe mit demjenigen sprechen kann und sagen kann, ich sehe das nicht so wie du. Beispiel. Ich hatte letzten Montag meinen ersten Arbeitstag nach 3 Wochen Urlaub. Und bei uns IT-Lern ist das so, Kaffee, Laptop aufklappen und erstmal beiseite gucken. Erstmal diese Flut an E-Mails vorbeiziehen lassen. Und dann sah ich es, den Brief meines Chefs. Oh, ich habe das geändert. Ich habe die Ruhe genutzt, wo ihr alle nicht weg wart. Und ich so, gut, finde ich es nicht. Ich war richtig aufgebracht, weil er letzten Endes den Plan, den wir verabschiedet hatten, worauf wir uns alle die Hände geschüttelt haben, wusch, hat er so gemacht. Und schrieb dann auch noch, ich habe die Ruhe genutzt, wo ihr alle im Urlaub wart. Das war für mich wirklich das Letzte. Ja, und dann hat er dann am Ende des Tages hat er noch ein Meeting einberufen, wo er das dann auch relativ stolz vorgestellt hat. Er fand das super und er sah mir an, dass das irgendwie nicht mein Ding war. Und dann sind 4 Tage vergangen, in denen das in mir gekocht hat. Und am Freitagmittag, letzter Arbeitstag der Woche, haben wir uns dann nochmal getroffen. Und dann war irgendwie der Dampf raus bei mir. Es waren zu viele andere Sachen passiert, die mich strubbelig gemacht haben. Aber ich hatte plötzlich die Ruhe, ihm zu sagen, dass ich es unmöglich fand, dass er diesen Alleingang gemacht hat. Und dass ich das nicht erwartet hätte. Und dann hat er mir seine Argumente gebracht und irgendwo am Horizont musste ich neidlos anerkennen, dass er auch ein Stück weit recht hat. Es wäre am Montag nicht möglich gewesen. Am Montag hätte ich ihn gekocht. Und wir hätten uns vielleicht gegenseitig gekocht. Und das sind diese einfachen Beispiele. Und ich sage das nicht, weil ich ein religiöser Überflieger bin oder weil ich das alles begriffen habe bis zum Letzten. Letzten Endes war das Gespräch am Freitag noch nicht mal meine Idee, sondern seine. Aber es ist besser, zunächst einen Schritt zurückzugehen, auch wenn das so echt schwierig ist. Und wir finden diese Anwendungsbeispiele überall. In der Schule, in der Politik, in der Gemeinde bei uns, vielleicht sogar in der Familie oder in der Nachbarschaft. Wenn es Leute gibt, die Dinge sagen oder tun, mit denen ich überhaupt gar nicht übereinstimme. Und so ist das Textwort für heute Morgen für mich zum einen Ermutigung, weil ich sehe, dass selbst die Leute, die zum Teil noch mit Jesus unterwegs gewesen sind, ihre Schwierigkeiten damit hatten, kurz nachdem Jesus weg war. Und zum anderen ist es auch Ermahnung, wenn ich morgen meinen Laptop und meinen Kaffee wieder in die Hand nehme und die nächste Mailbombe vielleicht sehe. lasst uns aufhören zu lästern. Lasst uns aufhören, stillen Protest irgendwie an den Tag zu legen. Und uns dem Zorn und dieser Enttäuschung, die manchmal ja durchaus kommt, hinzugeben. Dem anderen nochmal eine reinwirken zu wollen, nur weil das jetzt gerade für mich das Einfachste ist. Wir brauchen diesen Zorn und diese Enttäuschung auch nicht leugnen. Sie ist ja da. Es ist da. Wir müssen ihr nur die Zeit geben, abzuglimmen, bis die Temperatur passend ist, dass ich die Liebe habe, dem anderen etwas zu sagen. Und das, finde ich, können wir auf alle möglichen Bereiche dieses Lebens anwenden. Und wenn es uns gar nicht gelingt, bleibt immer noch das Gebet, zu Gott zu sagen, Herr, ich kann diesem Menschen gerade nicht vergeben. Ich kann das nicht. Ich kriege das gerade nicht hin. Und er wird dich hören. Und er wird dir den Impuls geben, an der richtigen Stelle das Richtige zu sagen. Und deswegen die Einladung heute Morgen, wieder zurück ins Parlament zurückzukehren, ins Virtuelle, an den Verhandlungstisch zurückzutreten. Und zu sagen, hey, wir haben da lange nicht drüber gesprochen, aber wir müssen darüber sprechen. Und ich will auf gar keinen Fall jetzt politisch werden. Aber auch dort sehen wir, dass Leute aufgehört haben, miteinander zu sprechen. Und wir müssen das wieder forcieren. Mit der Liebe Jesu. Wieder aufeinander zugehen. Und den Mut haben, auch diese Stille auszuhalten und zu sagen, hör zu, lass uns da jetzt einfach nicht drüber reden. Ich kann das jetzt gerade nicht, aber später. Und wenn wir uns die Bibel durchlesen, dann sehen wir, dass Gott ein Gott des Aufbaus ist und nicht des Abreißens. Er reißt keine Brücken ein, sondern er stärkt sie. Und es geht nicht um die Erfüllung eines braven Christentums, eine Erfüllung von Traditionen, einem möglichst toll hergestellten Musiksetup, wo Lieder gespielt werden, die mir gefallen. Nein, es geht darum, dass wir uns mit dem beschäftigen, was Jesus von uns möchte. Oh nein. Und es gibt einen Grund, und damit möchte ich schließen, warum wir so sein sollen. Weil Gott die Brücke zwischen uns, zwischen dir und ihm, so errichtet hat, dass sie nicht mehr zusammenbrechen kann. Wir können immer darüber gehen. Und er bittet uns inständig, dass wir zu den Menschen, zu uns auch eine Brücke bauen. Er weiß, dass diese Brücke niemals so stabil sein wird wie das, was er für uns getan hat. Das weiß er. Aber er bittet uns darum, das immer wieder zu versuchen. Und ich wünsche euch das, dass das gelingt. Amen.